Hier ist Rodeo Radio, der Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
Howdy und welcome bei Radio Bob, der Bosshaus Podcast bei Radio Bob online. Zugeschaltet ist ein geschätzter Kollege und Freund und es schmerzt, ihn nicht umarmen zu können. Wir freuen uns natürlich trotzdem wie Bolle, dass wir heute mit ihm sprechen können. Wir haben uns 2016 in Südafrika kennengelernt und eine tolle Zeit erlebt. Seitdem oft gesehen und gehört, aber leider schon viel zu lange nicht mehr.
So sieht's aus. Es ist schon eine Weile her, deswegen umso schöner, dass er heute bei uns ist. Er ist geboren am 30. März 1951 in Köln.
Studierte Malerei und Kunstgeschichte.
Ist dann Musiker, Maler und Autor geworden.
Wurde bekannt als Sänger von Bab. So. Herzlich willkommen und schön, dass es auf diesem Weg klappt. Ja. Lieber Wolfgang Niedegen, welcome.
Ich bin total gespannt und erfreut, euch wenigstens hier auf dem Bildschirm zu sehen. Wunderbar.
Absolut. Ja, große Ehre und toll, dass du bei uns bist. Wir feiern heute mit dir 70 Jahre Wolfgang. Wir feiern ein neues Album, wir feiern zwei Buch-Releases. Das ist eine Menge Holz und Stoff für dich, oder?
Ja, man muss ja irgendwas machen, ne? Und wenn man was macht, was Spaß macht, ist das ja großartig. Ich kann mir vorstellen, wie viele Leute irgendeinen Job machen, wo sie abends vollkommen fertig sind, weil sie den ganzen Tag irgendwas gemacht haben, was sie hassen. Mhm. Ich tue nur Sachen, die ich gerne tue. Das ist doch ist ein Privileg, das ist sensationell. Hätte ich mir niemals erträumt, dass das wirklich so funktioniert.
Andere setzen sich zur Ruhe mit 70 und du legst so richtig los.
Ja, und du bist das blühende Leben und man sieht ja an, dass du Freude an der Sache hast, die du machst. Und dementsprechend hoch ist auch das Output. Respekt dafür. Dein Buch ist schon eine Weile raus, 70 Jahre, quasi eine Autobiografie. Für einen Moment und Zugabe von 13 und 2011 zusammengefasst. Ja. Was ist nach 13 passiert? Warum war dir das nicht noch ein paar Kapitel mehr wert in dem Buch?
Die Idee, diese beiden Bücher zusammenzufassen, kam vom Hoffmann und Campe Verlag. Und ich fand das eigentlich ganz charmant, weil ich hatte ja eigentlich auch nur eine Autobiografie geplant und damit sollte es ja auch Schluss sein. Zum 60. Also zu meinem 60. war das geplant, eben halt für den Moment. Und dann kam mir dann im November 11 kam mir dann dieser Schlaganfall dazwischen. Mhm. Und plötzlich merkte ich, wenn ich jetzt nicht die Deutungshoheit über meinen Schlaganfall übernehme, dann gehört der dem Boulevard.
Das stimmt. Und ist das denn letztendlich auch so eine, also bei zwei Biografien am Ende, ist das für dich dann so ein Punkt gewesen, wo du sagst, habe ich gerade mal noch mit dem Leben davongekommen und jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, dass du das in zwei Biografien packst quasi?
Ja, das, wie gesagt, war ja nur ein Teil vorgesehen. Es war ja. Bei dem anderen hatte ich überhaupt, es war eine Notwendigkeit, dass ich das machte. Ne? Sonst da gab es Zeitungen, die haben mir dann direkt zwei Schlaganfälle angedichtet, damit ich jetzt endlich mit ihnen da über den Schlaganfall rede und denke mir, so geht das nicht weiter. Dann habe ich das gemacht. Es wird keinen dritten Teil geben. Mit Sicherheit nicht. Nee? Ich weiß ja gar nicht, was passiert, aber ich glaube, noch ein Schlaganfall ist ja auch langweilig.
Also, oh ja, man muss ja nicht
wiederholen. Ne?
Über Schlaganfälle reden, ne? Wir haben es hier, vielen Dank, wir haben es bekommen. Das ist ein Riesenschinken mit fast 900 Seiten. Da ist natürlich wesentlich mehr drin als die Story über deinen Tiefen und deinen Schlaganfall. Da ist deine ganze Karriere drin. Aber so wie du das sprühende Leben von dir gibst, kann ja da noch viel passieren. Also insofern...
Da passiert noch viel. Never. Ja klar, so. Ich habe jetzt dieses Dylan-Buch geschrieben.
Weil das auch dein großer Held ist, oder?
Ja, genau. Ja, das ist in so einer Serie bei Kiwi, die heißt Die Musikbibliothek, wo damals war Tees Ullmann... hat über die Hosen geschrieben. Also so lauter Leute, die einen so beeinflusst haben. Weiß der Geier, vielleicht fragen sie euch ja auch und ihr, Sascha schreibt über Elvis oder was.
Kann sein. Wir hatten Markus Kafka da schon, der hat genau. über Depeche Mode geschrieben.
Ganz genau, ganz genau. Das sind sehr schöne Bücher, weil die sehr subjektiv sind. Es erwartet keiner jetzt vom Markus Kafka, dass er eine Depeche Mode Biografie schreibt, ja, sondern ja. diese Subjektive ist so schön.
Ja.
Ja, so Nachschlagwerke kannst du ja sogar googeln. Da brauchst du ja, musst du
ja.
Und klar, das macht halt einen Riesenspaß.
Ein Buch vom Fan an seinen Idol genau, sozusagen. Genau. Wieso ist es bei dir, Bob Dylan? Wie oft hast du ihn kennengelernt? Hast du über ihn geschrieben?
Ich habe ihn zweimal getroffen. Aber dieses Buch erzählt eigentlich eine Reise durch Amerika auf den Spuren von Bob Dylan. Da wurde dann für Arte ein Fünfteiler draus. Diese Reise haben wir 2017 gemacht.
Geil.
Und es war der Hammer, es war großartig. Wir haben also in Washington angefangen, dann nach New York, dann nach Woodstock, dann geflogen nach Minnesota, wo er geboren und aufgewachsen ist, dann runter nach New Orleans und dann nach Kalifornien, nochmal drei Städte. Und Leute getroffen, die mit ihm zu tun hatten, haben die Originalschauplätze gesehen. Das war schon allererste Sahne. Also, da ich da auch noch Geld für gekriegt habe, ist das Größte dafür. Also, hätte ich bezahlt.
Ja. Und dann hast du ihn auch getroffen persönlich?
Ich habe den vorher zweimal getroffen. Also, wir haben zwei, im Jahr 2000 haben wir mit Wim Wenders den Bub-Film gedreht. Und bei der Gelegenheit habe ich den dann, wir drehten in Köln und irgendwie an einem dieser Drehtage und dann hieß es, abends spielt Dylan in der Köln Arena. Dann gehen wir mal hin. Und da der Wim Wenders den Dylan gut kennt, weil seine ehemalige Frau, die Roni Blakely, hat bei ihm in der Band gespielt, bei der Rolling Thunder Review. Aha. Und die kennen sich, der steht auf seine Filme und so. Und das ist so. Und dann stellt ein Kumpel dem anderen seinen Kumpel vor. Dann kommst du natürlich an so eine Stelle, das gelingt einfach viel besser als irgendwie Meet and Greet oder irgend sowas, wo ich daneben stehe, so machst mal ein Foto oder so. Das war total nett. Der war überhaupt nicht arrogant. Total netter Kerl, netter Kollege. Wunderbar. Ja, okay. Er ist sehr schüchtern, klar.
Ja.
Das wirkt dann meistens, als wenn er arrogant war. Und das nächste Mal, dann 9 Jahre später, habe ich ihn nochmal getroffen, da habe ich ihm eine Gitarre von Duesenberg gegeben, die er sich bestellt hatte. So eine Lap-Steel, die man mit Capodastra stimmen kann. Habt ihr von dem Ding gehört? Also eine Lap-Steel ist ja schwer zu spielen, weil du musst ja die Tonarten, das wird dann sehr kompliziert. Aber diese Lap-Steel kannst du mit dem Capodastra einstellen.
Geil.
Auf die gewünschte Tonart. Mhm. Ist ähnlich einfach dann wie Blues Harp. Wenn man so Neil Young-mäßig Dylan Blues Harp spielt, die richtige Tonart ist, kannst du eigentlich nichts mehr falsch machen. Und das Ding wollte er haben. Das habe ich ihm dann aus Saarbrücken gebracht. War auch sehr nett, war klasse. Das ist auch eines dieser Privilegien, weißt du?
Ja,
Du fängst irgendwann an, Musik zu machen und einmal stellst du fest, du lernst fast alle deine Helden kennen. Also mir fehlt auf jeden Fall noch Neil Young und Paul McCartney. Das fehlt mir noch.
Okay. Da muss ich ranhalten, aber.
Muss ich mich echt ranhalten, ja.
Gerade bei Neil Young weiß man immer nicht so genau. Aber ja, das ist großartig. Und ich finde, wir hatten das auch schon mit vielen anderen Künstlern. Wenn man so zurückerinnert, das Privileg, was du sagst, wenn man damals, als man anfing, ne, wenn einem irgendjemand gesagt hätte, dass man erstens davon leben kann, von Musik machen, dann über viele Jahrzehnte, was man alles erleben darf und dass man dann noch irgendwann tatsächlich auf die Leute trifft, die einen dazu gebracht haben, dass man überhaupt angefangen hat, in der Band zu spielen. Das ist großartig. Du hast mit Bruce Springsteen, ihr habt doch mal zusammen gespielt.
Also ich habe Bruce Springsteen kennengelernt in den 90er Jahren, als er die E Street Band wieder vereinigt hat und dazu hat er ein paar Songs aufgenommen und dazu gab es dann auch großen Probestudio, gab es dann auch ein Konzert und da hat die ARD beschlossen, mich hinzuschicken, dass ich den mal interviewe. Mhm. Konzert war prima, super. Und am nächsten Tag dann Interview. Ich war der Letzte, der dran war. Der hatte so einen Interviewtag und ihr wisst selbst, wie das ist, wenn du von morgens bis abends jede 20 Minuten einen anderen zu bedienen hast. Das ist schon anstrengend. Ich war der Letzte. Ich habe gedacht, er wird mich hassen.
Schnell durchgerungen.
Aber das Beste kommt zum Schluss wahrscheinlich, ja?
Nee, ich wurde ihm als Musiker vorgestellt und überhaupt ist ein unheimlich netter Kerl. Also Bruce ist so, wie man sich als Springsteen-Fan ihn wünscht. Der ist so. Der ist definitiv so. Der verstellt sich nicht. Der ist wirklich sehr, sehr angenehm. Da haben wir uns angefreundet und nach diesem Interview, 2-3 Wochen später, kam ein Anruf, ob ich nicht Lust hätte, mit meiner Band die Band zu spielen für sein Video Hungry Heart. Das sollte in Berlin stattfinden und ich war zu der Zeit mit der Leopardefell Band unterwegs, wo wir lauter Dylan-Songs gecovert haben. Ja. Und dann war das halt die Band und dann sind wir dann nach Berlin in das Café Butter, heißt es Butter.
Genau. Da habe ich eine gute Geschichte zu. Ja. Ich habe da viele Jahre gewohnt, genau gegenüber.
Echt?
Ja, Prenzlauer Berg, Café im Prenzlauer Berg, ja. ein Urgestein als Café, ne? Und das war gerade ganz am Anfang der 90er, war so eine recht hippe Kaffeebude.
Ja, und da haben wir gespielt. Also hinten in dem Lokal ist so eine Empore. Und da wurde dann die Bühne ein bisschen weiter nach vorne gebaut und da haben wir gespielt. Es wurde über Radio angesagt. Die Leute kamen dann alle und das war dann draußen ein riesen Volksauflauf.
Ich wollte sagen, da passen maximal 80 Leute rein, oder?
Ja, aber da draußen, die Fenster waren offen und, und draußen waren Tausende. Das wurde immer voller. Aber das Allerschärfste war, am Vorabend kam noch ein Anruf. Nämlich, ja, wir könnten die Leute doch jetzt nicht missbrauchen, nur als Staffage, nur als Statisten. Ja. Wir müssten denen auch irgendwas bieten. Ob ich nicht mal eine Liste von Stücken zusammenstellen könnte, die wir so aus dem Hut spielen können.
Ja? Ach komm, dann habt ihr wirklich da gespielt. Ja. Was ein Gig.
Das war ein Gig. Also wir haben Hungry Heart natürlich auch drauf gehabt, haben uns drauf geschafft. Wir waren gerade auf Tour, und da haben wir gesagt, gut, Hungry Heart schaffen wir uns drauf, der Meister singt, und dass wir auch jetzt das Lippensynchron noch hinkriegen. Und es wurde dann immer lauter. Hungry Heart, das, was wir selber gespielt haben, wurde immer lauter. Wir haben kaum das Playback noch gehört. Und, und dann halt Honky Tonk Women, Knocking on Heaven's Door, irgendwelche Chuck Berry-Nummern, Nummern von ihm, Tonart und ab die Post. Ne? Da haben wir das gemacht. Und immer so drei Stücke gespielt. Dann wurde die Kamera umgebaut von einer anderen Perspektive. Mhm. Und dann wieder was anderes und die Leute hatten einen Spaß. Wir haben nachher komplett vergessen, dass wir eigentlich ein Video drehten. Ja. Es war sensationell.
Großartig. Schöne Geschichte. Hammer. Also vor allem dann wirklich mit ihm zusammen zu spielen, ne? Also auf der Bühne. Ja. Geil. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren, Anfang der 90er, mit DJ Fontana und Scotty Moore zusammen gespielt.
Wow. Also, wow.
Der Drummer und der Gitarrist von Elvis Band damals. Natürlich auch ein sensationelles Gefühl gewesen.
Wahnsinn.
Deswegen kann ich das so nachvollziehen, wenn du da mit deinem Hero stehst und wirklich Musik mit ihm zusammen machst.
Ja, dann denkst du du denkst dann immer, jetzt klingelt der Wecker und ich muss den Müll runterbringen.
Ja. Aber das Schöne an solchen Dingen ist, finde ich, dass wenn man sich das behalten kann, dass man selber Fan ist und dass man genauso aufgeregt ist und fiebrig und die Hose schlackert, wenn man auf sein Idol trifft, dass man dann auch immer noch ein Gefühl dafür hat, weil wir selber ja auch viele Fans haben, ihr sowieso. Ja. Und wenn man auf Fans trifft und manchmal sich ja denkt, mein Gott, warum sind die denn so aufgeregt? Ja, ja. Dann kann man sich da reinversetzen, wenn man den Moment eben selber kennt. Und ich finde das nämlich... Nichts ist schlimmer als Musiker, die irgendwann zu ihren Fans abgehoben sind oder irgendwie sie voll behandeln. Und deswegen finde ich das immer gut, weil man in dem Moment selber merkt, so wie wichtig das ist, für einen die Person zu treffen, was einem das bedeutet und wie wichtig oder wie gut es ist, wenn die Person auch einfach geerdet ist und normal zu
sein. Es kann auch schwer nach hinten losgehen,
wenn man
sein Idol trifft.
Und ja, es ist...
sich nicht so.
Hattest du so einen Moment schon mal, Wolfgang? Hast du schon mal ein Idol getroffen?
Einzige Idol, wo ich aber wusste, dass der scheiße drauf ist, weil der ist zu allen scheiße drauf, das war Chuck Berry.
Ist der scheiße drauf, ja?
Chuck Berry, also... du weißt das, glaube ich, Sascha. Ich bin ja mehr Chuck Berry-Fan als Elvis-Fan. Elvis hat Schwein gehabt, dass er weiß ist, so eine schwarze Stimme. Ne? So, und Chuck Berry ist der Mann. Chuck Berry, ja. Also ich finde das unfassbar, was der für ein Rock'n'Roll geleistet hat. Ich habe dann mal gewagt, wir haben zusammen mit den Hosen auf dem Festival gespielt in Deggendorf. Und er saß dann backstage irgendwie auf dem Stuhl und ich denke, komm, gehst mal hin, vielleicht ist er ja heute mal gut drauf, aber er war scheiße drauf. Er war so scheiße drauf, hat mich sowas von auflaufen lassen. War aber der Einzige, wirklich der absolut Einzige.
Dein großer Hero ist ja auch, dein Rockgott sozusagen ist Keith Richards.
Ja, aber der lässt einen nicht auflaufen.
Der lässt
Keith,
einen nicht, ne?
Keith ist so nett, der ist so unfassbar nett. Total.
Hast du auch kennengelernt?
Ja.
Das war Wahnsinn. Krass.
Soll eine Story erzählen?
Ja, klar.
Das war, als der mit den Expensive Winos unterwegs war, also mit seiner Band, wo er zwei Soloplatten mitgemacht hat. Ja. Da hat er in Köln das einzige deutsche Konzert gespielt in der Sporthalle. Und ich bin da durch den Sebastian Krüger, der Maler, und den Hellenbein, mit den beiden bin ich da hingegangen und die sagten, die haben Access All Areas bei den Stones. Und die sind so da drin. Und komm, gehen wir mal nach hinten gleich nach dem Konzert. Und nach dem Konzert dann unmittelbar nach hinten. Und er war noch nicht umgezogen und gar nichts. Und ich wurde ihm dann auch wieder als Musiker vorgestellt und große Freude. Und dann will Mr. Rock'n'Roll selbst von mir wissen, wie ich jetzt den Bass gefunden habe, wie ich jetzt das mit dem Schlagzeug und ob das dann gut ausgesehen, er hätte so scheiße geschwitzt, weil ja Fernsehkameras da waren. Und die ganzen Sorgen, die man nach dem Konzert hat, kam der mit zu mir, ja, und wollte wissen vom Kollegen, ob das jetzt okay gewesen wäre. Und dann war er so stolz, dass der Bassist und der Schlagzeuger, dass die sich immer abgewechselt hätten an den Instrumenten. Und das wäre da wohl eine Hammer-Rhythmusgruppe. Und er war so stolz auf seine Band. Und dann kommt das Allerschärfste, ob ich was trinken wollte. Und er hätte jetzt, er hätte jetzt so ein Getränk gefunden, wo er käme jetzt auch langsam so in die Jahre, wo man jetzt so ein bisschen Prinzenrolle kriegt. Und aber er hätte jetzt da was er mir sehr empfehlen könnte, nämlich irgendwie Orangensaft mit Wodka. Okay. Und dann.
Warum nicht?
Und das der Schärfste war dann kam der Orangensaft. Kennt ihr diese furchtbaren Tetrapacks Sunkist?
Ja. So eine Plorre.
Ja, so ein halbes Glas Wodka, aufgefüllt mit Sunkist. Ich meine, wenn der Meister Gesundheitstipps gibt, da widersprichst du ja nicht.
Ne? Ich hätte jetzt erwartet, dass deine Jungfrau steht und die Orangen frisch ins Glas presst.
Ja, das wär mir auch lieber gewesen. Aber ich habe das nachher dann nochmal probiert. Da muss ich natürlich allen erzählen. Und das wurde dann natürlich mal gekostet, aber ist, glaube ich, keiner richtig drauf eingestiegen.
Ja, ist nicht Lemmy. Geschichte. Lemmy ist doch auch, hat irgendwann mal gewechselt von Whisky zu Wodka, weil es angeblich ihm besser bekommt und gesünder ist.
Und du bist auch Beatles-Fan. Hattest du denn die innere Zerrissenheit früher zwischen Stones und Beatles? Weil du bist ja Vollgeneration Stones und du bist auch sonst eher, oder?
Ja. Also pass auf, das ging bei mir so, ich bin ja 51 geboren und als das mit den Beatles losging, war ich so 13. Ja, und 12, 13. Und das Erste, was ich mitgekriegt habe, das war eine Single, die ein Freund bei uns im Internat hatte. Da war auf der einen Seite From Me to You, auf der Rückseite war Thank You Girl. Und ich hatte noch keine Ahnung von Bands. Ich habe nur gedacht, das ist ein grünes Label war da drauf und da stand Odeon. Ich dachte, das wäre ein Künstler namens Odeon.
Ja.
Und die beiden Nummern fand ich total gut. Die haben mich auch total in der Pubertät erwischt, ehrlich gesagt. From Me to You, Thank You Girl, was denkst du, alles denkst, das ist ja unfassbar. Und dann hatte dieser Typ, der hatte die englische Pressung, die sah anders aus, da war ein schwarzes Label. Mhm. Und da stand nicht Odeon drauf. Jedenfalls habe ich den dann bequatscht, dass er mir diese grüne gegen ein Taschenmesser eintauscht. Und dann habe ich die immer gehört. Und dann habe ich meine Mutter so lange genervt, bis sie mir noch so eine Odeon-Platte gekauft hat. Und dann gab es Ask Me Why und Misery auf der Rückseite. Und dann habe ich gemerkt, Moment, da steht ja noch was drunter. The Beatles stand dann da drunter. Und Lennon McCartney. Und dann habe ich mich mal schlau gemacht in der Bravo, was denn das eigentlich ist. Und dann ging es auch schon ganz schnell, dass wir aufgehört haben, Winnetou zu spielen, sondern wir haben dann Beatles gespielt.
Ach, geil.
Also fliegender Wechsel. Ich war noch Pfadfinder und wir haben dann fliegender Wechsel. War auf einmal haben wir uns da hingestellt und haben dann erstmal laufen lassen und dann so getan, als wenn wir das spielen mit Tennisschläger und so. Kennt auch jeder, macht jeder. Und dann so die ersten Versuche, dass wir dann tatsächlich versucht haben, Musik zu machen. Wir hatten einen Typ, geil, der konnte ein bisschen Klavier spielen und dann haben wir auch dann prompt von Beatles, wo wir dachten, das wäre die Beatles-Nummer, war aber nicht von Beatles, sondern war Money.
Ja.
Kinder.
Ja,
das war unser allererstes Lied, was ich jemals mit einer Band gespielt habe. Der hat am Klavier gespielt und Ich hatte so zwei Trommeln, da habe ich drauf rumgehauen. Also ich habe eigentlich Punk erfunden. Ich habe auf diesen Trommeln und dann habe ich diesen Text gebrüllt. Die anderen, einer hat noch ein Banjo gehabt und eine andere eine Wandergitarre, die hat man nicht mehr gehört, aber mein Gebrüll und dieses Getrommel und das Klavier, das hat man gehört und das war schön, war großartig. Und dann ging das so in den nächsten Jahren, dass wir dann auch elektronische Instrumente uns zugelegt haben. Und dann habe ich dann Bass gespielt, ne? Weil ich wollte ja eigentlich Paul McCartney sein dann.
Ah, ja, wer nicht. Okay. Ich bin ein bisschen neidisch auf die Zeit, weil ich finde, dass das davon abgesehen, dass es erstmal eine absolute Kulturrevolution war, also musikhistorisch, finde ich überhaupt der Rock'n'Roll, als er erfunden wurde, was dann irgendwie Ende der 50s losging und in den 60ern in voller Blüte war. Und auch dieses Mysterium, Musik zu entdecken. Also fernab von heute, Internet, du kannst nachgucken, Social Media. Das, also was du gerade erzählst, von irgendwem eine Platte kriegen, wo nicht mal richtig zu erkennen ist, was ist das überhaupt? Und dann zu merken, das reißt mir die Beine weg und das ist mein Ding. Das finde ich geil. Das hatten wir auch so ein bisschen noch in den 80ern, 90ern, aber das ist schon damals natürlich noch extrem gewesen. Auch das Mysterium Rock'n'Roll Band und so.
Ja, ja. Du hast mir mal erzählt, wie er bei Iron Maiden in Budapest war.
Ja, genau.
Das
war ähnlich wie bei den Beatles.
Ja, also es war wirklich, also ja, das ist, also ich denke, wenn ich Iron Maiden sehe, den Namen oder höre, dann denke ich an dich. Weil du mir die Story erzählt hast. Das war's.
So ist es aus. Geschichten sind gut, ja.
Ja. Und bei dem da, beim Sascha, denke ich immer an Heidenheim.
An Heidenheim. Auch das ist gut.
Ja, aber wenn der Fußballverein Heidenheimer nicht spielt, dann denke ich, Alec wird, Sascha wird wahrscheinlich je nachdem leiden oder sich freuen. Aber immer wenn Heidenheim spielt, ich gucke ja viel Fußball. Ne?
Ja.
Wir halten fest, wenn Wolfgang an Bosshaus denkt, denkt er an Heidenheim und Iron Maiden.
Ja.
Da müssen wir mal was machen draus.
Da müsst ihr das machen. Ne?
Ja.
Aber was ich ja total geil finde, so diese Erlebnisse mit deinen Idolen und so weiter, bei den Stones, ja, die dir ja sehr viel auch bedeuten, hört man auch musikalisch, haben die dich sehr geprägt. Eigentlich mehr als die Beatles, finde ich.
Ja, klar. Das Kunststück. Ich habe ja immer in Bands gespielt, wo der Einzige, der halbwegs einen Ton halten konnte, ich war. Wie hätten wir denn Beatles-Song spielen sollen? Das war ja mindestens dreistimmig. Ja,
ja, stimmt. Okay,
aussichtslos.
Vom Gesang her ganz klar. Die Stones auf jeden Fall. Und ihr habt die auch mal supported, ne?
Ja. Das war 82 im Juni. Mhm. Und war gerade so, dass aus einem mir immer noch unerklärlichen Grund plötzlich verdammt lang her in sämtlichen Radios lief. Das hatte einfach mal in Köln einer ausgekoppelt, ohne dass wir es wussten. Und auf einmal ließen sie das alle laufen. Und dann rief der Fritz Rau an, weil der den Zusatztag von Stones hier im Müngersdorfer Stadion, der blieb der Vorverkauf bei 20.000 kleben. War nichts mehr. Und dann rief der an und sagte, da gibt's doch diese Band, die im Radio jetzt überall ist, die ist aus Köln und die könnt ihr vielleicht noch dazu buchen, vielleicht bringt das ja auch noch ein paar Tickets. Und dann waren wir naiv und kess genug zu sagen, also wenn, dann spielen wir beide Tage. Dann spielen wir beide Tage.
Sehr gut,
super. Ja, und dann haben wir beide Tage gespielt und echt, die haben den zweiten Tag durch uns nochmal vollgekriegt.
Geil.
Weil die waren, das
Stadion für die Stones ausverkauft.
Das wissen die natürlich nicht, aber es war so schön. Das war so schön, so ein Dankeschön, auch wenn es niemals von denen gehört wurde. Aber es war klasse. Geil. Und es war toll. Die haben uns abgefeiert da in Köln. Die waren auch alle so stolz in Köln. Da ja, spielen klar. unsere Jungs ja, spielen ja. vor den ja, Stones, ja.
ja. Ja, geil. Ja, die Stones hatten einen vollen Laden. Und hast du Kontakt zu den Stones oder zu Keith oder zu Mick Jagger?
Da war das dann Jagger. Da war dann Jagger, wo es auch noch eine schöne Story gibt, die Fritz Rau mir erzählt hat. Als wir spielten ja nachmittags. Und die Stones kamen genau zu dem Zeitpunkt, als wir verdammt lang herspielten. Da haben wir natürlich als letzte Nummer gespielt, wo das Stadion wegflog.
Ja.
Kamen die rein und dann gab es die Frage Mick Jagger an Fritz Rau: What the hell is this, Fritz?
Da ging dem die Muffe, dass danach alle nach Hause gehen.
What the hell is this, Fritz?
Fritz. Sagen, ja.
Fritz. Ja.
Geil. Geil. Das ist auch witzig, ne? Das kennt ja jeder. Aber das ist doch geil, dass so eine Melody Stones in so ein Stadion kommen und dann eifersüchtig sind und Schiss haben, dass ihr denen die Show stellt.
Oh ja, nee,
das
ja,
muss man
ja,
das muss ja, man nee, erstmal. Nee,
das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also da, dass die Befürchtungen waren, das hatten sie nur noch nie erlebt. Ich meine, das Spiel, wir haben, lass mal ehrlich sein, wir haben mehr oder weniger zum Einlass gespielt. Ja, das war eigentlich unverschämt, einen davor zu buchen. Aber wir haben das Beste daraus gemacht und das ist legendär geworden. Es ist heute noch, dass bei uns auf der Homepage oder bei uns auf Facebook dann auftaucht, heute vor so und so vielen Jahren, ich war dabei. So, wobei war er denn? Ja, ich war da. Und dann kommen die ganzen anderen Typen, die dann alle, die anderen 40.000 kommen dann auch noch dran. Ich war auch
geil.
Dabei.
Ja, aber wie geil, wir sprechen ja auch noch darüber. Ja, das ist auf jeden Fall
ist auch schön,
ein tierisches Erlebnis und auch ein Ritterschlag, finde ich, mit den Stones mal zu spielen.
Ja, und auch wenn die Leute so viele Jahrzehnte später das noch für sich als entscheidenden, wichtigen Tag im Leben abgespeichert haben. Ich meine, überhaupt seid ihr eine Band, die schon so lange da seid, ihr habt über 30 Alben gemacht und ihr habt Fans, die euch einfach seit 40 Jahren begleiten. Das ist schon crazy, finde ich.
Es ist, da kannst du nicht von ausgehen, dass dir das gelingt, ne? Also, wenn du anfängst und du hast so die ersten Erfolgserlebnisse, denkst du, wow, dann kann ja gerne mal ein, zwei Jahre so bleiben.
Mhm. Ja? Total.
Selbst die Stones haben das gesagt. Die Stones wurden auch am Anfang gefragt, wie lange sie denn denken würden, dass sie das noch machen würden, weil das war ja dann eben, das war ja Anfang der 60er und da war klar, Popmusik im weitesten Sinne, das ist was für die Kids. Hat ja keiner gedacht, dass man das auch noch mit 30 betreiben könnte.
Ja, sowieso. Wir haben auch nicht gedacht, dass wir nach 15, 16 Jahren immer noch da sitzen und das Gleiche machen. Ne?
Habt ihr wohl was richtig gemacht.
Ne? Auf jeden Fall. Das ist aber nicht selbstverständlich. Und ein Privileg auch und natürlich abhängig von den Fans, die in einem was sehen, was man vielleicht einfach nicht planen kann. Es ist ein großes Privileg, sind wir auch sehr stolz drauf. Aber dein Weg, da haben wir noch ein bisschen vor uns, das ist natürlich auch unser Ziel, dass alles so gut und so lange läuft. Du, 30 Alben, Alec hat es gesagt, das aktuelle, quasi auch das Jubiläumsalbum zu deinem 70. mehr oder weniger, kam nochmal raus am 26. März. Und was ist quasi eine Re-Edition, ne?
Das ist eine Re-Edition.
Geburtstagsausgabe.
Ja, also irre ist, dass wir das das haben wir nicht geplant, wir haben es zufällig am 40. Todestag meines Vaters veröffentlicht. Das war der 18. September. Mhm. Also der Mann, der der Band den Namen gegeben hat. Ne? Also ist schon irre. Und von dem verdammt lang her. Bitte?
Dein Vater hat den Namen gegeben?
Ja, also der Bandname ist ja dadurch entstanden, dass ich immer die Geschichten von meinem sparsamen Vater erzählen musste, den Bandkollegen. Und irgendwann hatte ich den Namen an der Backe. Ich war der Bab. Ja? Ich war der Bab. Ja? Komm, erzähl doch eine Story vom Bab.
So. Geil.
Ja, ich war der Bab. Und dann dann hat uns einer überredet, mal aufzutreten, und wir hatten keinen Bandnamen. Wir hatten ja gar nicht vor, aufzutreten. Ja, und dann, der ließ aber nicht locker, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das halt. Und dann, wie heißt ihr denn? Da sagte der Gitarrist, auf Kölsch muss man das sagen, schrieft der Bab drop, aber lasst der zweite P weg, das sieht scheiße aus. Also, Bab, normalerweise mit 2 P, Und das sah halt scheiße aus, wenn man das schreibt. Und dann ist ein P weg. Und das war die großartige Kür unseres Bandnamens. Sensationell.
Geil. Das sind die schönsten Geschichten, finde ich. Ja. Wo, also einfach ohne Sinn und Verstand entstanden, aus der Gelegenheit und gar keine große Philosophie dahinter. Das ist doch super.
Ja.
So sind Rocker jetzt halt, ne?
Und die Re-Edition.
Achso, die Re-Edition, sagen wir mal. So, und dadurch, dass wir ja nicht spielen können, keiner kann spielen, keiner kann auf Tour gehen jetzt. Und auch dann klar war, dass ich meinen Geburtstag nicht in der Kölner Arena feiern konnte mit Gästen und Spezialprogrammen, wurde einem dann irgendwann im Laufe dieses Corona-Jahres, wurde einem das klar. Und im November haben wir dann gesagt, okay, vergessen wir das, andere Idee. Und eine dieser Ideen war, wir bringen eine Re-Edition, eine Geburtstags-Re-Edition raus. Ja. Und was kann man denn da machen, um da, dass das auch Sinn macht? Und dann eben halt die Idee, dass man vier Songs aus der Steinzeit, die noch nicht veröffentlicht sind, jetzt dann endlich mal aufnimmt, dass ich das ganze Booklet, das ganze Artwork mit unserem Grafiker neu mache. Was ist noch drauf? Eine DVD, wo ich zu den Stücken dieses Alles fließt Albums was erzähle. Dann die Videos, die wir in der Zwischenzeit gemacht haben, seit das Album raus ist. Also es ist ein schönes Paket, wo man dann auch seine Abende mal mit verbringen kann. Und ich glaube, die Leute mögen das auch, weil das ist alles ganz... Alles, kommt alles sehr von Herzen, was wir da gemacht haben.
Ja, das ist
haben.
Super. Sag mal, eine Frage, die tat sich mir gerade auf, die mich interessiert. Seit vielen Jahren wechselt sich ja auch immer wieder ab, dass du ein Bab-Album rausbringst oder auch ein Solo-Album. Gibt es einen Unterschied bei den Songs oder beim Schreiben? Machst du ein Solo-Album, wenn du sagst, ich habe hier einen Haufen Songs, die sind aber nicht für Bab? Die passen da nicht hin oder schreibst du bei Bab, dann ist das Gemeinschaftsarbeit oder ist es immer deine Feder, dein Songwriting? Wo ist der Unterschied?
Also das erste Soloalbum ist entstanden, weil wir hatten 1986, ging die Band in zwei Richtungen, muss man ganz klar sagen. Ja, und ich war in meinem Selbstbewusstsein und ein Frontmann muss natürlich Selbstbewusstsein haben, muss ja wissen, dass das irgendwie geht, was er sich vorstellt. Ich war mit der Produktionsweise von diesem All-Männer-All-Glatt-Album nicht happy, wobei der andere Flügel der Band war nicht mit meinen sehr persönlichen Texten und auf Kölsch happy. Die wollten also lieber international und schon gar nicht Deutsch, am liebsten direkt Englisch singen. Und nun bin ich ja kein Caruso. Also ich bin ja keiner, der sich da vorne hinstellt und verblüfft mit engelsgleichen Stimmen oder sowas, naja. Sondern ich singe halt so, wie der Schnabel mir gewachsen ist. Und zwar das, wie ich denke und wie ich auch träume. Das muss schon auf Kölsch sein. Und jedenfalls war in dem Jahr, wir hatten doppelt so viel Material für das Bab-Album, wie wir brauchten. Und es sind Stücke auf der Strecke geblieben, an denen ich mehr hing als das, was da drauf war. Mhm. Und dann habe ich das mit unserem Manager damals, dem Balu, besprochen. Und er sagt, weißt du was, mach da ein Soloalbum draus. Und dann habe ich mir eine Band zusammengesucht, lauter befreundete Musiker. Und dann haben wir das eben so gemacht, wie ich so. Ich bin ja oldschool-mäßig unterwegs. Also ich erspiele mir das gerne mit der Band. Dafür gibt es ja Bands. Ne? Und dann haben wir uns ein paar Wochen in den Proberaum, in Bab-Proberaum zurückgezogen und haben diese Stücke adjammed. Teilweise mit den Akkorden, die ich dann auch zugrunde gelegt habe. Teilweise wurde neue Arrangements gemacht. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr kreative Zeit. War großartig. Und dann haben wir das Album aufgenommen. Wolf Mahn hat es produziert und hatte sogar einen Hit. Also es war Mardetiot, war ein Hit von einem Soloalbum. Aber ich hatte nie vor, Bab zu verlassen. Also schwöre ich, keine Sekunde dran gedacht. Und andere hatten die Befürchtung, dass ich mich jetzt vom Acker machen würde, war aber nicht. Dieses Album hat dazu geführt, dass Bab sich dann doch wieder mehr verzahnt hat. Und das war sehr, sehr hilfreich für die Band. Und so ist das eigentlich bei den ganzen Soloalben, die ich gemacht habe, immer so Geschichten, die Bab wieder auch ein bisschen korrigiert haben, wo auf einmal neue Einflüsse kamen. Ja, und Das hat sich dann in den letzten Jahren, die letzten beiden Soloalben habe ich ja in den USA aufgenommen. Das war einmal in Woodstock, das Album, wo ich mich bei der Tina dafür bedankt habe, dass er mein Leben gerettet hat. Das hieß Zusammen alt. Ne? Lauter Stücke, die ich im Laufe unserer mittlerweile schon silberne Hochzeit. Also wir sind schon so lange zusammen. Natürlich sind da einige Lieder für sie geschrieben worden.
Ja.
Und dieses Album in Woodstock aufgenommen und dann das nächste Album ein paar Jahre später, das war das Familienalbum Rein rassige Straßenköter, wo ich ja, wo ich meine Familie, also alles, was ich von meiner Familie väterlicherseits, mütterlicherseits im Laufe der Jahre in meinen Songs so hab unterbringen können. Also für meine Mutter Chippendale Dich, für meinen Vater halt gut, verdammt lange her haben wir nicht drauf gehabt, weil das gab schon genug Fassungen von. Aber sehr viele Stücke, die mit meiner Familie zusammen, mit meinen Kindern.
Ja.
Und das war mir ein Anliegen, weil ich wollte irgendwie dann doch so, wenn ich dann irgendwann mal den Löffel abgebe, dass die doch irgendwie schon wissen, der Alte hat schon eine Familie vorher gehabt und das war, da gibt's schöne Geschichten, die wollte ich irgendwie mal so zusammenfassen. Das war mir ein Herzensangelegenheit, das war jetzt nicht irgendwie ein Ding, wo ich groß Kohle mit verdienen würde. Aber auch dieses Album hat Bab wieder weitergebracht, weil wir haben dann in New Orleans auch Bläser dabei gehabt. Und dann denkst du, ja, wenn ich mit Bab hier ein paar von den Stücken spielen will, wie machen wir es denn mit den Bläsern? Faken wir die oder nehmen wir real existierende Bläser mit? Ne? Und die Bläser kennt er ja, die Bläser kennt er ja, die wir dann mitgenommen haben. Das sind die Jungs von der Sing My Song Band. Ja. Die habe ich dann gefragt. Und die hatten riesen Spaß. Und damit haben wir dann auch das nächste Live-Album eingespielt und eben jetzt genau auch dieses Album wieder. Mhm. Groß, das war ein Spektrum, auf das wäre ich gar nicht gekommen. Mit der normalen Bab-Besetzung. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, da jetzt einen Bläsersatz drauf zu holen. Das war die New Orleans-Erfahrung. Ja. Und so kann das von mir aus gerne weitergehen. Wenn sich das alles so ergibt, wenn alles fließt, deswegen heißt das Album oder so.
Ja. Das
fließt er ja.
Schön. Ja. Schön zusammengefasst. Ja. Cool.
Ja. Sehr geil. Und sag mal, eins wollte ich auch noch wissen, ihr wolltet in der DDR spielen. Und ihr durftet nicht spielen.
Ja, das war ein Dilemma.
Also ich habe es nur gelesen, weil ihr einen bestimmten Song spielen wolltet, beziehungsweise durftet ihr einen bestimmten Song nicht spielen.
Ja.
Und dann habt ihr die Tour abgesagt.
Willst du die Langfassung oder die Kurzfassung?
Es wäre auf jeden Fall die Chance gewesen, dass ich euch hätte auch mal sehen können.
Ja, ja.
Obwohl ich noch sehr, sehr jung war. Aber
mich interessiert natürlich, welcher Song war das, den man da nicht hören wollte.
Also pass auf, ich habe... Wir wurden reingelegt bei einer Fernsehsendung, in der Fernsehsendung Rund, die du vielleicht noch kennst.
Kenne ich auf jeden Fall. Rund. Das war quasi die DDR-Fassung von Top of the Pops.
Ja, genau.
Nur im Ossi-Style.
Ja, und die wollten dann wissen, wir sollten da drei Nummern playbacken, weil ja auch angesagt war, dass wir jetzt dann auch eine DDR-Tour spielen würden. Unser Von drinnen das Russe-Album war von Amiga veröffentlicht. Und dazu gehört eben dieser Fernsehauftritt in Magdeburg in der Hyperschale, hieß der Laden. Und dann haben die aber mit uns die Interviews dermaßen lange geprobt, dass ich schon denke, was ist mit denen los? Also das war so 3 Tage Vorbereitung und immer wieder mein Interview auch geprobt. Und ich habe natürlich nie so geantwortet, wie die Typen das so gerne gehabt hätten, so linientreu. Ja, und dann, als dann die Show selber lief, kam keiner mehr auf die Bühne, um zu interviewen. Wir standen auf der Bühne wie bestellt und nicht abgeholt. Und es liefen einfach diese 3 Playback-Titel hintereinander weg.
Okay.
Ja. Und ich denke, scheiße. Also wir werden hier nicht sagen können, wieso wir in der DDR spielen. Die werden uns hier als eine SED-DKP-Band vorführen, die dann am besten immer verlautbaren lässt, in der DDR ist alles super und in der BRD ist alles scheiße.
Das war die Idee bestimmt,
ja. Ja, und das war mit uns ja nicht zu machen. Und dann habe ich ein Lied geschrieben, das hieß, tragischerweise, auf Hochdeutsch, deshalb spielen wir hier. Da habe ich alles das reingeschrieben, wieso wir das spielen. Es war dann ein bisschen over the top, weil es waren schon Sachen da drin, die man nur wirklich nicht sagen konnte im real existierenden Sozialismus. Das war schon hart. Ja, und das haben sie dann mitgekriegt. Das haben wir bei den Vorbereitungsauftritten auf dem Weg nach Berlin, haben wir das auch gespielt. Haben natürlich kein Wort von verstanden, weil das war ja Kölsch. Und dann wollten sie dann, als wir in Berlin angekommen sind, wollten sie dann unbedingt den Text mal sehen.
Ja.
Und wir haben, wieso sie denn den Text sehen wollten. Ja, wir wollten mal gucken, ob das auch okay wäre. Ja, wäre okay, weil die hätten uns ja Programmfreiheit zugesichert. Also müssten sie nicht lesen. Ja, und dann haben sie schließlich, haben wir ihnen gegeben und dann ging es ab. Ne? Dann ging es, ich weiß noch, Ecke, Friedrichstraße, unter den Linden war das Hotel damals. Da waren diese ganzen Diskussionen den ganzen Tag über und auch die halbe Nacht. Und irgendwann war dann klar, abreisen. Nachher wusste ich dann, dass ein Großteil der Leute, die aufs Konzert gegangen wären, dass die alle sowieso wussten, warum wir da spielten. Wir mussten das gar nicht mehr großartig erklären. Und in der DDR zu der Zeit gab es ein Lied, was von uns sehr bekannt war, sehr beliebt war. Das hieß Gradus, eigentlich ein Abschiedslied für meine Sandgassenliebe, mit wo ich nach 11 Jahren dann, okay, bleib so, wie du bist, bleib geradaus, so, halt dich irgendwo fest, bleib so, wie du bist. Und das haben die gesungen, weil sie sich auch irgendwo festgehalten haben und so versucht haben, so zu bleiben, wie sie sind. Das war auf einmal ein politisches Lied, dieses Gradus. Das muss ich mir vorstellen. Ja. Das haben mir dann später die Leute erzählt. Das war ihr Lied und dass wir das eigentlich, deshalb spielen wir hier gar nicht hätten, hätten wir uns gar nicht so in die Kurve legen müssen. Die hätten sowieso gewusst, wieso wir spielen. Aber nur ist es jetzt so gekommen und vielleicht haben wir ja auch einen kleinen Stein aus der Mauer gerissen. Vielleicht.
Absolut. Doch, ey, Musik. Musik war ein großes Vehikel und eine ganz wichtige Kiste für uns, sage ich jetzt mal, ne? Damals noch, die da hinter der Mauer lebten, weil das natürlich auch damit zusammenhängt, dass auch die Musik war drüben frei. Nicht nur der Mensch und die Mauer war drumherum, sondern auch musikalisch wurde ja alles zensiert und du konntest ja auch nicht die Musik im Radio hören und im Radio durfte nicht gespielt werden. Alles, was man als konterrevolutionär einstufte, war verpönt, verboten. Du wurdest schikaniert, wenn du die falschen Bands auf deinem Schulhefter stehen hattest. So, ne? Dann warst du unter Generalverdacht, weil du da irgendwie die Westbands hattest. Ja. Und deswegen war das ein wichtiges Ding und deswegen war das auch so ein Riesending, wenn mal eine Westband spielte oder wenn halt irgendwie in West-Berlin an der Mauer, da spielte ja auch Bowie zum Beispiel und so, wo dann alle auf der Ostseite der Mauer standen, um irgendwas davon nur hören zu können. Ne? Da hatte man schon das Gefühl, man war ein bisschen dabei. Ja, das war auch ein wichtiges Gefühl und gerade für in der Jugend wissen wir alle, wie wichtig Musik ist. Ne?
Ja,
was das für eine...
Ich kann das so gut nachempfinden. Ich kann das total nachempfinden. Und das war auch das Erste, was da die Mauer unten war. Das Erste, wir haben in dem Jahr keine Tour gehabt, aber das Erste, was wir dann gemacht haben mit dem neuen Album, wir sind als Erstes in den Osten gefahren. Erstmal die Konzerte im Osten gespielt. Das war überwältigend. Es war so unfassbar rührend. Und was dann auch noch dazwischen passiert ist, also zwischen Mauerfall und diesem Debakel unserer 84er DDR-Tour, was auch noch passiert ist, ist, dass man uns eingeladen hat, in der UdSSR zu spielen, zur Zeit von Glasnost und Perestroika.
Ja.
Und wir haben tatsächlich im Mai 89 in Moskau 3 Konzerte gespielt und 3 in Volgograd.
Wow. Okay.
Und das war schon... das kam über die bildende Kunst kam das zustande. Die Geschichte muss ich jetzt nicht unbedingt erzählen. Auf jeden Fall, wir haben da dann gespielt und als wir in Moskau spielten, war einmal im Gorki Park und zweimal in so einem Eisstadion. Im Eisstadion merkte ich auf einmal, dass da unheimlich viele Leute mitsangen. Ich denke, wieso? Das kann nicht sein. Uns kennt keine Sau. Wir sind eben nur was Exotisches, wo man hingeht, weil das ist was aus dem Westen. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass man das kennt.
Ja.
Die Auflösung war, es waren etliche Leute aus der DDR in die UdSSR gefahren, um BAP zu sehen. Und die haben dann mitgesungen. Und das ist für mich eine Gänsehaut-Story sondergleichen. Ja. Das ist nach wie vor immer noch eine Pelle von dem Gedanken.
Total, wenn die Leute so weit reisen, um einen zu sehen, ist schon abgefahren.
Wahnsinn.
Quick and dirty, wir geben dir zwei Begriffe und du entscheidest dich für einen. Hat sich schon viel erklärt aus dem Gespräch davor, aber ich sag's trotzdem nochmal der Vollständigkeit halber, Beatles oder Stones?
Beide. So, ja, das kann ich ausführen, aber das wollen wir ja hierbei nicht, ne?
Nee, ist ja auch, haben wir auch viel drüber gesprochen, total nachvollziehbar. Klar. Vielleicht, wie ist bei deinem nächsten? Malen oder Musik machen?
Momentan Musik machen.
Ja. Aber das Malen ist immer da, ne?
Malen ist immer da. Ich also habe den so diesen, muss man sagen, so dieses Gestaltungsbedürfnis. Also wenn ich mit meistens ist so, wenn ich mit dem Text durch bin und weiß, der ist jetzt in trockenen Tüchern, dann will ich auch irgendwas damit machen. Eine Collage oder irgendwas will ich dann damit machen. Und weiß der Teufel, wenn man es brauchen kann für irgendeine Illustration in einem Booklet oder irgendwas, das wird schon irgendwie eine Verwendung finden. Oder als Weihnachtsgeschenk oder als Hochzeitstagsgeschenk oder was der Geil. Das kommt schon an den Mann oder an die Frau, das wird schon werden.
Geil.
Okay. Wie sieht's aus mit Gitarre oder Bass?
Gitarre, also ich habe zwar Bass gespielt, aber das war wirklich, weil ich Paul McCartney-Fan war. Ich kann nicht singen, wenn ich Bass spiele. Das kriege ich aber nicht hin. Oder man spielt halt so einen Don Ramones-Bass, das geht schon. Aber vernünftig Bass spielen geht da nicht.
Verstehe. Und du schreibst auch mit der Gitarre?
Ja, also wenn meine eigenen Stücke schreibe mit der Gitarre, ist das einzige Instrument, was ich kann. Also und ich hätte es über all die Jahre auch mal lernen können, aber gut, es reicht. Die Akkorde, die ich drauf habe und ich kann auch Solo-Gigs damit spielen. Ich komme wunderbar damit hin und aber ehrlich gesagt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich irgendwann die Chance verpasst habe, mal irgendwie ordentlich Unterricht zu nehmen und mir auch mal ein bisschen Harmonielehre drauf zu schaffen. Ich habe mir an der Stelle auch irgendwann mal gedacht, Scheiße, wenn ich das jetzt mache, dann geht mir vielleicht so eine Unschuld verloren. Ja, da gibt's irgendwie so Ton, so Akkordfolgen, wo man auf keinen Fall machen darf. Das auf keinen Fall. Also irgendwann hat mir mal einer gesagt, unser damaliger Keyboarder, man kann nicht das ist verpönt. Du kannst nicht von G-Dur auf G-Moll wechseln. Das macht man nicht. Weißt du, wie viele Songs ich seitdem gehört habe, wo einer von Dur auf Moll wechselt im gleichen Bund. Und das hat man mir irgendwann ausgeredet und was ein Scheiß. Weißt du, was ich mir sonst noch alles ausgeredet hätte?
Ich glaube, da ist aber was dran. Also an wenn man zu theoretisch ist, dann verliert man Gefühl, weil ich glaube, das geht ja vielen so. Gerade in der Rockmusik sind viele, die meisten, glaube ich, Autodidakten, oder?
Ja, das also ist ja das.
Wenige studierte Fachmucker. Und ich glaube tatsächlich ist so, dass das Gefühl flöten gehen kann, wenn man zu verkopft ist, wie du sagst, ne? Wenn man Harmonielehre anlegt beim Songschreiben oder so, dann wird es ja irgendwie absurd. Ist natürlich vielleicht nicht schlecht, wenn man hier und da weiß, wie man was auflösen kann oder so, hilft auch bestimmt.
Man muss lernbereit sein. Wenn man das mitkriegt, dann kann man das auch verinnerlichen, dann kann man das dann auch gebrauchen. So läuft es ja auch, aber Rock'n'Roll ist ja deswegen auch so eine, ist ja eigentlich die Volksmusik der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts und es geht jetzt weiter. Ja, das ist deswegen, weil die Akkorde auch so einfach waren. Ja. Die ganzen Bluesstücke, das ist alles, wenn es hochkommt, drei Akkorde, ja, 12 Bar. Ja.
Sag mal, Wolfgang, hörst du neues Zeug? Hörst du dir neue Sachen an, also Sachen, die in den letzten Jahren irgendwie rausgekommen sind, oder interessiert dich das nicht?
Das interessiert mich schon, solange es auf gemeinsame Wurzeln zurückgeht.
Also du hörst dir keine Elektronik-Sachen an, oder?
Nee, das interessiert mich einfach nicht. Das geht mir hier rein und da wieder raus. Es interessiert mich. Es hat nichts Haptisches. Das ist so künstlich. Und ich kann das alles, von der Theorie her, finde ich auch ganz viele Sachen toll, weil das sehr innovativ ist. Aber du würdest in meinem CD-Regal oder bei meinen Vinyls würdest du nichts finden, was mit elektronischen, mit synthetischen Instrumenten aufgenommen ist. Ne?
Verstehe. Absolut. Wenn du eine Playlist machen könntest, nimm mal die Top 5 Songs, die du reinpacken würdest.
Also was auf keinen Fall fehlen darf, ist Kashmir von Led Zeppelin, Tumbling Dice von Stones. Damit kann ich ja sogar therapeutisch anwenden. Wenn ich irgendwie nicht in die Pötte komme, lasse ich Damlin Dice laufen und dann bin ich in den Pötten. Das ist unfassbar, was die Musik mit mir macht. Ja. Like a Rolling Stone wäre dabei. Born to Run vom Springsteen war dabei. Mhm. Haben wir, wie viel haben wir jetzt? Keine Ahnung.
Waren vier.
Ja, ja.
Dein Lieblings-Bub-Song?
Oh, das ist schwer. Das ist echt schwer. Dafür weiß ich zu viele. Vor allem kommt dann auf die Gelegenheit an. Weißt du, das kommt schon.
Aber hast du das Problem jemals gehabt? Manche Bands haben das ja. Wir haben das ja auch nicht. Aber dass man bestimmte Songs einfach, wenn du auf dem Gig bist und du denkst ja, boah, jetzt muss ich verdammt lang herspielen und ich habe keinen Bock drauf.
Also Gott sei Dank, die Hits, die wir da haben. Also ich sag's einfach hier, den Song, den ihr gecovert habt bei Sing Mein Song. Ja. Alles im Lot, da hatte ich nur Schwierigkeiten mit dem Arrangement.
Ja.
Und da habe ich mich scheiße gefühlt bei der Tour, bei der dazugehörigen Tour. Wenn ich das singen musste, habe ich gesagt, du Scheiße, das ist ja wirklich Phil Collins für ganz Arme. Das geht da überhaupt nicht. Ne? Und ich habe mich geschämt.
Doppelt geschämt.
Ja, ja. Phil zu Phil Collins, ja.
Also wir sagen erst danke, Wolfgang. Und wie sagt man auf Kölsch, auf ganz bald?
Bis demnächst.
Naja, das ist jetzt langweilig. Ich wollte
ja, aber...
Das klingt jetzt nicht so Kölsch.
Machet Jod, bis demnächst. Es war schön, Marion.
Machet Jod.
Machet Jod,
Marion. Das ist übrigens das Letzte, was ich immer auf der Bühne sage, damit der Mann am Mischpult weiß, dieses wirklich das Konzert zu Ende. Da sage ich, ich sage dann, es war schön. Und die Band sagt, Marion. Es war schön.
Marion.
Eben.
In diesem Sinne.
Und wir sagen Ciao.
Okay.
Ciao, right on.
Das war Rodeo Radio. Der Bosshorse Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.